Anders Breivik darf heute reden in der Öffentlichkeit. Der Mann, der gestanden hat, 77 Menschen in Oslo und auf der Insel Utøya umgebracht zu haben, steht vor Gericht. Er hat 5 Tage Zeit auszusagen. Die meisten Norweger wollen aber nicht zuhören. 68% sind es laut einer Umfrage leid. Viele sagen, der Mann hat erreicht, was er wollte. Öffentlichkeit. Schon vor dem Prozess wurden seine kruden Thesen breitwillig von den Medien verbreitet. Und jetzt bekommt er nochmal eine Bühne. Ja, das ist eine schwierige Sache. Einerseits sind da Opfer und Angehörige, die immer noch leiden unter den Verbrechen. Und auf der anderen Seite ist da ein Täter, der das Recht auf einen fairen Prozess hat. Und dazu gehört eben auch, dass er sich äußern darf. Eine schwierige Aufgabe auch für das Gericht und die Richter, die die Verhandlung leiten. Ottmar Breitling ist Richter im Ruhestand. Er war Vorsitzender Richter am Düsseldorfer Oberlandesgericht im 6. Strafsenat, dem sogenannten Terrorismussenat. Er hat viele Terrorprozesse geleitet, unter anderem gegen Metin Kaplan, der sich Kalif von Köln nannte, und gegen die Kofferbomber. Herr Breitling ist jetzt am Telefon. Schönen guten Tag.
Ja, ich grüße Sie.
Herr Breitling, Anders Breivik ist geständig. Er hat Ermittlern, Psychologen, er hat Gutachtern gegenüber die Taten eingeräumt, hat viel darüber schon geredet. Er hat umfangreiche Pamphlete geschrieben. Es gibt 150 Zeugen. Warum ist es notwendig, dass Beschuldigte, und das gilt ja auch für uns hier in Deutschland, nochmal vor Gericht ihre Tat und vor allem ihre Motive so schildern dürfen?
Ja, zu der Rechtslage in Norwegen kann ich verständlicherweise nichts sagen, aber ich will kurz erläutern, wie die Rechtslage in Deutschland ist. Das läuft wie folgt ab. Nach der Verlesung der Anklage durch die Staatsanwaltschaft wird der Angeklagte von Gesetzes wegen darauf hingewiesen, dass es ihm freisteht, sich zu der Anklage zu äußern oder nicht zur Sache auszusagen. Und wenn er das will, dann wird er vernommen, im Gesetz heißt es so trocken, nach Maßgabe des 136 Absatz 2, das heißt, ihm wird Gelegenheit gegeben, die gegen ihn vorliegenden Verdachtsgründe zu beseitigen und die zu seinen Gunsten sprechenden Tatsachen dann auch geltend zu machen. Warum darf er das? Warum wird er darauf hingewiesen, dass er sich so äußern kann? Das liegt daran, dies ist Ausschluss seines Rechts auf rechtliches Gehör. Und dieses Recht auf rechtliches Gehör hat Verfassungsrang, das ist verankert in Artikel 101 Absatz 1 Grundgesetz und ist auch Ausschluss der Verteidigungsrechte, wie sie in Artikel 6 Absatz 3 Buchstabe C der Europäischen Menschenrechtskonvention festgeschrieben ist. Das heißt also, darüber, dass der Angeklagte sich äußern kann, ist gar nicht zu streiten, zu verhandeln, das ist verfassungsrechtlich, menschenrechtlich einfach festgeschrieben. Und warum ist das wichtig? Das will ich auch nur erläutern. Ja. Wichtig ist, alles das zu hören, was der Angeklagte zu sagen hat. Und zwar deshalb, weil das Gericht, das ist auch wieder eine Vorschrift nach § 261 Strafprozessordnung, nach seiner freien, aus dem Inbegriff der Verhandlung geschöpften Überzeugung zu seinem Urteil kommt und entscheiden muss. Das heißt, alles das, was Gegenstand und nur das, was Gegenstand der Hauptverhandlung ist, kann auch Grundlage des Urteils sein.
Gibt es denn da Vorgaben für den Beschuldigten, welche Aussagen er treffen darf und welche nicht? Also darf er nochmal irgendwie seine politischen Ansichten im Gericht kundtun? Oder gibt es wirklich da konkrete Vorgaben, wo man einhaken kann?
Grundsätzlich kann er ungehindert aussagen. Seine Motivlage ist ja auch wichtig, dass man erkennt, was sind Hintergründe der Tat. Wenn er natürlich dann dazu neigt, etwa in Beleidigungen und Ähnliches dann sich zu ergehen, da kann ich als Richter einschreiten, weil dies auch nicht wichtig ist, um die Sache zu erläutern. Das kann allerdings in Einzelfällen einen Einblick geben, zum Beispiel, wie der Angeklagte zum Tatopfer steht. Wenn er zum Beispiel das Tatopfer beleidigt und Ähnliches, dann kann dies zum Beispiel in einem Mordfall durchaus belegen, dass er mit niedrigen Beweggründen gehandelt hat oder dass er aus Hass gehandelt hat. Also ich darf nicht sozusagen den Angeklagten zwingen, sich nur lieb und nett und schön über das Opfer zu äußern, wenn er es eigentlich anders sieht, weil ich ihm dann möglicherweise bestimmte Darlegungen seiner Motive beschneide. Allerdings bin ich verpflichtet, das habe ich auch schon in einem Verfahren gemacht, darauf hinzuwirken, dass er sich nicht in Weitschweifigkeiten, und zwar in bedeutungslose Weitschweifigkeiten verliert. Das kann ich unterbinden und kann sagen, also hierzu erhalten Sie jetzt nicht das Wort, das hat auch mit der Sache nichts zu tun, wenn er meinetwegen nur, das haben wir ja in unseren Verfahren sehr häufig, nur politische Pamphlete, die gar nicht an das Gericht gerichtet sind, sondern mehr oder weniger zur Öffentlichkeit, zu den Groupies gerichtet ist, zu den Anhängern einer Organisation, das kann ich unterbinden. Das habe ich auch, wie gesagt, unter anderem mal im IZ-Verfahren gemacht.
IZ, die antiimperialistischen Zellen sind das. Ja. Das sind linke Terrorzellen, die dann zum Islamismus rübergerutscht sind.
Ja, das war eine Zelle, genau, die begonnen hatte eigentlich vor dem Hintergrund oder dem Wunschgedanken, in die Nachfolge der RAF zu treten oder noch mit der RAF weiter agieren zu können. Und wir bekamen dann am ersten Hauptverhandlungstag von dem Hauptangeklagten dann erstmal unterbreitet, dass er ein über 100 Seiten verfasstes Dokument vorlesen wollte, wo er seine Weltansicht und seine Beschimpfungen darlegen wollte. Da habe ich ihm gesagt, passen Sie mal auf, 3-4 Stunden, das hören wir uns nicht an, suchen Sie sich das Wichtigste aus. Sie können bis 3 Uhr uns hier was vortragen, das hat er dann brav auch gemacht.
Nur ist es aber ja festgelegt, dass die Angeklagten sprechen dürfen. Ja. Kann das nicht auch für einen Richter sozusagen gefährlich sein, wenn er dieses Recht dann beschränkt?
Ja, das kann durchaus risikoreich sein, deshalb das Risiko muss man auch abwägen und muss auch deshalb die Abmahnungen zu Protokoll nehmen mit den Beschreibungen, inwieweit der Angeklagte über sein Recht hinausgeht und es sein Recht zur Äußerung missbraucht. Der Richter muss immer damit rechnen, dass diese Beschränkungen in der Revision überprüft werden und möglicherweise dann das Urteil nicht Bestand hat.
Nun gibt es auf der einen Seite den Angeklagten, auf der anderen Seite kann es in Terrorprozessen ja passieren, dass es auch Opfer gibt, die vielleicht als Nebenkläger mit dabei sind, die mit im Gerichtssaal sind. Was haben die denn für Rechte? Kann man die auch irgendwie schützen, indem man dem Täter vielleicht nicht so viel Raum bietet?
Nein, grundsätzlich nicht. Wenn ich allerdings den Eindruck habe, es wird aus der Situation heraus von einem Angeklagten jetzt ganz gezielt ein Nebenkläger angesprochen und beleidigt, dann muss ich mir die Frage vorlegen, hat das jetzt was mit seinem Äußerungsrecht zu tun oder überschreitet er in sonstiger Weise seine Rechte und ist dies möglicherweise eine Ungebühr, dann könnte es durchaus sein, dass ich mir auch die Frage vorlege, inwieweit er nach § 178 des Gerichtsverfassungsgesetzes mit einer Ordnungshaft zu belegen ist. Und wenn er nicht von diesen Störungen, wenn es denn sich als Störung darstellt, ablässt, kann sogar im Extremfall die Überlegung anstehen, ob der Angeklagte von der Hauptverhandlung, wenn er von diesen Störungen nicht ablässt, ausgeschlossen wird. Aber das sind dann Extremfälle.
Ottmar Breitling musste sehr oft zuhören. Ehemaliger Richter im sogenannten Terrorsenat des Oberlandesgerichts Düsseldorf ist er. Vielen Dank für das Gespräch.
Ja, gerne geschehen. Wieder.